Wunderschönen guten Morgen. Schön, heute hier zu sein, bekannte Gesichter zu sehen, manche, die ich noch gar nicht kenne. Ich freue mich total. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber hier hieß es gerade im letzten Lied, deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich habe. Und genau darum soll es heute gehen. Perfekt. Das ist immer das, wenn man offen ist in der Vorbereitung, dann kommt sowas zustande. Vielen Dank. Ich bin nämlich sehr fasziniert, was für einen Unterschied die Gegenwart von einer Person machen kann. Neulich habe ich das wieder erlebt. Meine Tochter Ronja ist jetzt 10 Jahre alt und die hat in ihrer Schule in der 4. Klasse eine Tanzausbildung genießen dürfen. Ihr könnt euch vorstellen, wie professionell das ablief. Auf jeden Fall wusste dann jeder, irgendwann ist die große Aufführung, wenn dann das alles einstudiert wurde. Und dann sagte sie mir, Papa, das war jetzt, keine Ahnung, vor einem Monat oder so, wir haben die große Aufführung in der Sporthalle in Heimerdingen. Und für sie war das ganz, ganz wichtig, dass ich da komme. Es war zu einer wunderbaren Zeit, an einem Donnerstagmorgen um 8. Da hat man sonst nichts zu tun. Also natürlich fuhr ich dahin in die Heimerdinger Sporthalle. Und da waren also alle 4. Klässler, die in ihren verschiedenen Gruppen was vorbereitet hatten. Und auch alle Schüler, die durften zuschauen. Und die Eltern wurden hinten hingesetzt. Und das war eine ganz interessante Situation, weil die Ronja wusste nicht, wann ich komme. Und ich ging dann so in die Halle und habe mich hingesetzt hinten und konnte dann erstmal vorne die Kinder beobachten. Und die Ronja hatte mich noch nicht gesehen und wusste nicht, dass ich da bin. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, was die so macht und wie die so interagiert. Und es war sehr interessant zu sehen, wie unfassbar aufgeregt die war. Total nervös, sich dauernd unterhalten mit ihren Mitschülerinnen, hin und her gerannt zu Lehrerinnen. Man hat richtig gesehen in ihrem Gesicht, da ist Stress. Das ist jetzt für sie schon sehr, sehr spannend, was da kommt, ob das alles klappt mit den tollen Tanzmoves. Und dann hat sie auf die Uhr geguckt und dann ist ihr aufgefallen, jetzt ist ja die Zeit, wo eigentlich der Papa auch langsam da sein könnte. Und dann hat sie rumgeschaut nach hinten und dann haben sich unsere Blicke getroffen. Und in dem Moment, in dem sie gemerkt hat, dass ich da bin, hat ihr komplettes Gesicht sich entspannt. Und verändert. Plötzlich war da ein Strahlen, plötzlich wurde der Stress zur Vorfreude. Ich kann Papa was zeigen, wow, der wird bestimmt total beeindruckt sein, dass ich mich im Kreis drehen kann und so hoch und runter gehen kann. Man hat gemerkt, wow, jetzt ist da plötzlich Freude, wo vorher Aufregung und Stress war. Habe ich ein Wort zu ihr gesagt? Nee. Habe ich ihr geholfen beim Tanzen? Nee. Was habe ich gemacht? Ich war einfach da und mein Dasein hat von einer Sekunde auf die nächste ihren kompletten Zustand verändert. Darum soll es heute gehen, um das Mitsein von Menschen, aber eben auch das Mitsein Gottes. Der Frankie hat mir erzählt, ihr habt gerade eine Predigtreihe zu den Namen Gottes. Und letzte Woche, ich habe mir die Predigt auch angehört, war der Michael Winkler da, hat zum guten Hirten gepredigt. Und ich möchte heute über Immanuel sprechen. Gott mit uns. Das ist ein ganz besonderer Gottesname, weil der nicht nur im Neuen Testament vorkommt, sondern auch im Alten Testament. Und wie so eine große Verbindung zwischen diesen zwei Testamenten und Abschnitten in der Geschichte Gottes mit den Menschen bildet. Woher kennt ihr denn Immanuel, wenn ihr das so hört? Was kommt euch als erstes in den Sinn? Wo hört man das oft, den Gottesnamen? An Weihnachten, danke. Ach, wir haben es vorher abgesprochen, dass du das sagst. Vielen Dank. Ich merke schon, ihr müsst euch erst wieder daran gewöhnen, dass ihr Fragen gestellt kriegt bei einer Predigt. Das ist so, ihr könnt jetzt nicht hier durchpennen. Also, an Weihnachten kennen wir, oder? Und zwar gibt es die Stelle in Matthäus 1, da sagt der Engel zu Josef, Josef will sich zurückziehen von Maria, als er hört, die ist schwanger und nicht schwanger von ihm. Und dann kommt der Engel und sagt zu ihm, sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und jetzt, dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Hier wird also dieser Name eingeführt, Jesus ist Immanuel, Gott mit uns. Aber es wird gleich deutlich gemacht, der Kontext ist eigentlich im Alten Testament, bei dem Propheten, der diese Worte ausgesprochen hat. Und das wird jetzt erfüllt. Was bedeutet das, dass Gott mit uns ist? Was bedeutet es, dass Gott Immanuel ist und sein will? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und habe dann ins Alte Testament geschaut, wo dieses Zitat herkommt, und war echt überrascht, dass das ziemlich anders ist, was da zu Immanuel gesagt wird, als ich es in Erinnerung hatte und auch als ich es mir so vorstelle, was Gott mit uns bedeutet. Und deswegen würde ich jetzt voll gerne mit euch in Jesaja 7 eintauchen, Sonntagmorgen um 11.15 Uhr, und einfach mal schauen, was können wir hier erfahren darüber, was es eigentlich bedeutet, dass Gott ein Gott mit uns ist. Und ich glaube, dass das echt spannend ist. Das hat mir nochmal voll geholfen für das, wie wir auch unser eigenes Leben und Gottes Gegenwart in unserem Leben verstehen können. Habt ihr Lust? Ihr könnt ja nicht weg, also zumindest, ihr könnt auch weg, aber jetzt seid ihr schon mal da, deswegen. Wir werden vielleicht den Text jetzt hier angeworfen sehen. Darf ich noch ganz kurz fragen, ist die Uhr da, die rote Uhr, so lang, wie ich predige? Ja. Ah, perfekt. Lutz, du weißt, das ist bei mir wichtig, deswegen, wunderbar. Also, ich lese mal. Das ist jetzt kurz bevor dann dieses Zitat kommt, was wir gerade zu Immanuel gehört haben. Als Ahas, der Sohn Jotams und Enkel Usias, König von Juda war, versuchten König Rezin von Syrien und König Pekach von Israel, der Sohn Remalias, Jerusalem zu erobern. Doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Das ist eine ganz wichtige Zeit in der Geschichte Israels. Was hier passiert, ist eine existenzielle Bedrohung. Ihr müsst euch ganz kurz vorstellen, wir befinden uns ungefähr 730 vor Christus und das Reich Israel war getrennt in das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria und dem Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Und hier wird jetzt beschrieben, wir gehen nochmal zu einem Vers vor, super, dass der König von Juda, Ahas, eine extreme Bedrohung erlebt, und zwar hat sich jetzt nicht nur sein Nordreich Mitstamm Ephraim oder eben das Nordreich Israel gegen ihn gewendet, sondern jetzt auch noch verbündet mit dem König Remalia und mit dem König Rezin von Syrien. Das ist das Volk Aram. Jetzt stellt euch mal ganz kurz vor, wie sich das gerade so anfühlt für den Ahas an seinem Sonntagmorgen. Große, große Angst, die wahrscheinlich herrscht, weil er das mitbekommt. Die haben versucht, die Stadt einzunehmen, haben es nicht geschafft. Wir lesen weiter. Dem Könighaus wurde gemeldet, syrische Truppen sind in Israel angekommen. Der judäische König und das Volk zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Vielleicht sieht man schon am Horizont zuerst der Rauchschwaden hochsteigen, wenn man von Jerusalem liegt, ja relativ hoch auf den Bergen, und man guckt so Richtung Norden und die sehen schon, die Gefahr kommt, die Invasion droht. Wahrscheinlich war die Bevölkerung nur noch im Survival-Modus, haben ganz viel Klopapier eingekauft, was man halt so macht, haben ihre Schafe eingetrieben, Schulen wurden geschlossen und man wusste, da kommt was ganz existenziell Bedrohliches. Die zitterten vor Angst wie Bäume im Sturm. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag: Geh mit deinem Sohn Shea Jashub König Ahas entgegen. Du wirst ihm am Ende der Wasserleitung antreffen, die vom oberen Teich herkommt, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Das ist eine ganz wichtige kleine Notiz, wo man schnell drüber liest. Jesaja soll also rausgehen, Gott ist also involviert in der Situation, er hat die nicht vergessen, da droht eine Invasion und er möchte jetzt dem König Ahas Mut zusprechen und macht es durch seinen Propheten Jesaja, aber wo schickt er ihn denn hin? Das gibt uns schon ganz viel Einblick in das, was hier los ist. Er schickt ihn hin zum Ende der Wasserleitung, die vom oberen Teich herkommt. Also ihr müsst euch vorstellen, am Ende außerhalb der Stadtmauern, am höchsten Ort ist ein Teich, der die ganze Stadt mit Wasser versorgen soll, Jerusalem. Und für was ist Wasser extrem wichtig, wenn man dann bald belagert wird? Fürs Überleben. Warum ist Ahas dort? Naja, was macht er? Wahrscheinlich checkt er, ob die Wasserleitung gut gesichert ist gegen den Angriff. Er kümmert sich um die Verteidigung der Stadt und er rechnet fest damit, dass jetzt gleich der Einmarsch erfolgt. Er ist also nicht im Tempel und er ist nicht in seinem Palast, sondern er ist in Aufruhr am Ende der Wasserleitung, um sich dort vorzubereiten. Dort wird Jesaja hingeschickt und jetzt kommt er dorthin und dann soll er sagen, sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Rezin und der Sohn von Remalia stürmen zwar wutschnaubend mit ihren Heeren gegen dich heran, doch sie sind nichts als verkohlte, qualmende Holzstummel. Gott ermutigt Ahas. Mach jetzt nichts Dummes, Junge. Das ist nicht der Moment, wo man schnelle Entscheidungen trifft, sondern behalte deine ganzen Emotionen im Griff. Bleib ruhig, das wird gut ausgehen. Der syrische und der israelitische König haben sich einen bösen Plan ausgedacht. Die beiden sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen. Erst schüchtern wir die Leute ein, dann erobern wir Jerusalem und zuletzt machen wir den Sohn von Tabeel zu ihrem neuen König. Das ist also der Plan. Die wollen da so einen Pseudo-König einsetzen statt Ahas und wahrscheinlich Ahas umbringen. Aber ich, der Herr, sage, daraus wird nichts. Es wird ihnen nicht gelingen. Das ist Gottes Wort in diese Situation rein. Damaskus bleibt auch weiterhin nur die Hauptstadt von Syrien. Rezin muss seine Eroberungspläne aufgeben und das Königreich wird nur noch 65 Jahre bestehen, dann wird es das Volk nicht mehr geben. Bis dahin bleibt Samaria Hauptstadt und der Sohn von Remalia muss sich mit der Herrschaft über Israel begnügen. Vertraut jetzt mir, dem Herrn, wenn ihr nicht fest im Glauben steht, dann könnt ihr überhaupt nicht bestehen. Kennt ihr vielleicht aus einer anderen Übersetzung. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Kurz darauf ließ der Herr wieder eine Botschaft an König Ahas überbringen. Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Keine Sorge, wir kommen gleich zu dem Zitat von Emanuel. Es sind nur noch so ungefähr 3,5 Kapitel. Nein, Spaß. Aber es ist wichtig, es wird noch wichtig. Fordere von mir, dem Herrn, deinem Gott, ein Zeichen. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Verlang, was du willst, ein Zeichen hoch oben am Himmel oder aus der Tiefe der Totenwelt. Doch Ahas wehrte ab. Nein, nein. Darauf lasse ich mich nicht ein, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Wie hört sich das an, dieser Satz von Ahas? Fromm, oder? Hört sich gut an, hört sich heilig an. Nein, nein, ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Das ist überhaupt nicht fromm, sondern wir wissen, dass Ahas deshalb hier sich nicht auf Gottes Plan einlassen will, weil er in Wahrheit schon längst gehandelt hat. Er hat nämlich einen folgenreichen Weg beschritten, eine Entscheidung getroffen. Und zwar hat er sich entschieden, dem assyrischen König Gold zu bringen. Assyrien war die Weltmacht damals, die absolut im heutigen Irak gelegen. Tiglat-Pileser III. Und dieser König, der sollte jetzt nach Juda kommen und Ahas retten vor diesen Feinden. Das war sein Plan. Das hat Ahas schon ausgeführt. Der war schon dort. Und hat sich die Hilfe von dem assyrischen König erboten. Kann man sich vorstellen, wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man Probleme mit Füchsen hat und dann lädt man sich Wölfe ein, damit die Füchse vertreiben. Es klappt gut, die sind dann weg, die Füchse. Aber der Wolf ist noch da. Und so kann man sich Tiglat-Pileser vorstellen, so kam das dann auch historisch tatsächlich. Der hat wirklich die beiden Reiche vertrieben, den syrischen König und auch das Nordreich, aber er hat letztlich Juda selbst aufgefressen und zum Vasallenstaat gemacht. Wir wissen jetzt, dass das nicht fromm war am nächsten Vers, aber Jesaja erwiderte, hört ihr vom Königshaus, reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt, müsst ihr auch noch meinem Gott zur Last fallen. Also Jesaja ist überhaupt nicht happy mit der Antwort von Ahas, sondern er sagt, das ist letztlich ein Zeichen dafür, dass du Gott nicht vertraust. Musst du Gott zur Last fallen durch deine eigenen Pläne? Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die Jungfrau, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott mit uns, wird sie ihn nennen. Da kommt dieses Wort rein. Nur von Butter und Honig ernährt er sich, bis er alt genug ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Doch ehe der Junge dieses Alter erreicht, werden die Länder der beiden Könige, vor denen du so schreckliche Angst hast, verwüstet sein. War euch bewusst, dass das der Kontext ist von diesem Wort? Mir war es nicht bewusst. Ich hatte das irgendwie so ein bisschen romantischer und schöner in Erinnerung. So mit guten Plätzle-Gebäck in der Nase, Immanuel. Aber eigentlich, wenn man sich das überlegt, ist das hier fast ein Zeichen gegen Ahas. Obwohl du mir misstraust, schicke ich dir dieses Kind, das geboren wird. Und das heißt Immanuel, das heißt Gott mit uns. Und es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn sozusagen, Milena, darf ich dich ganz kurz nach vorne bitten, bitte. Wenn Milena jetzt Immanuel ist, hier, wenn du dich mal hier hinstellst, und ich bin der Ahas, und Gott sagt, ich schicke dir Gott mit uns, und jetzt werde ich Ahas durch dieses Kind jeden Tag und jede Minute an die Realität erinnert, dass Gott mit uns ist, auch dann, wenn ich Wege gegangen bin, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, dass ich vertraue, dass Gott mit uns ist. Das heißt, kannst du mir hinterherlaufen, Milena? Ich bin Ahas, ja? Und ich gehe jetzt so überall hin. Und wer folgt mir die ganze Zeit? Gott mit uns. Die ganze Zeit ist Gott mit uns, Immanuel, auf meinen Spuren. Ich kann dem gar nicht entwischen, dass die Gegenwart dieses Gottes dauernd bei mir ist, obwohl ich meine eigenen Wege gehe. Es ist fast wie so eine Anklage an den Ahas. Danke. Das war sehr angenehm. War schön. War einem so folgt. Vielen Dank. Gott mit uns, obwohl Ahas Gott nicht vertraut, schickt er ihm seine Gegenwart. Jetzt ist aber das abgefahren. Ich habe ja vorhin gefragt, was bedeutet jetzt Gott mit uns? Ich würde erstmal sagen, wir lernen hier, was es nicht bedeutet. Was bedeutet es nicht, dass Gott ein Gott ist, der mit uns ist in dieser Situation? Dass die Probleme sofort gelöst werden, oder? Werden die Probleme von Ahas und Juda sofort gelöst? Ist politisch alles in Butter? Nee, überhaupt nicht. Denken wir das aber nicht oft, dass Gott mit uns eigentlich bedeuten müsste, dass wir keine Schwierigkeiten haben? Ich fände es cool, ich bin ganz ehrlich. Es wäre cool, wenn es so ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen hier in der Bibel, das deutlich macht, Gott ist ein Gott, der seine Gegenwart schenkt, und das bedeutet nicht automatisch, dass deshalb unsere Probleme weg sind. Kann auch sein, dass das Ahas voll genervt hat, oder? Dass der Jesaja schickt und Jesaja sagt, fürchte dich nicht, bleib ruhig, und Ahas sagt, ja, hast du einen Vogel, die kommen hier gleich reinmarschiert. Wie stellst du dir das vor? Ich brauche praktische Hilfe, oder? Geht es dir manchmal auch so? Hey, Immanuel, es ist total gut, dass du mich liebst, aber ich brauche praktische Hilfe. Ich habe ganz konkrete Probleme jetzt, hier, heute. Immanuel bedeutet nicht, dass wir ein Leben leben, das keine Probleme, Schwierigkeiten und Herausforderungen kennt. Und im Umkehrschluss bedeutet es auch nicht, dass wenn du in deinem Leben gehörige Herausforderungen hast, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Gott nicht mit dir ist. Das hört man öfter mal in christlichen Kreisen, dass man das ablesen kann vom konkreten Leben, wie sehr Gott mit dir ist. Je nachdem, was du so durchlebst, ist es ein Zeichen dafür, ob Gott sich dir genähert hat oder wieder von dir entfernt hat. Hier sehen wir ganz konkret, dass Gott voll und ganz da ist. Und trotzdem ist das absolute Chaos da, oder? Hier wird ja eine politische Situation beschrieben. politisches Chaos. Erinnert euch das an irgendwas? Ich habe mal davon gehört, vor vielen, vielen Jahrzehnten soll es das mal gegeben haben in Deutschland. Aber politisches Chaos, könnte man denken, das ist ein Zeichen, dass Gott sich zurückgezogen hat, oder? Hier ist inmitten des politischen Chaos Gott voll und ganz da und sagt aktiv, vertrau mir, vertraut mir. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Bleibt ruhig. Immanuel bedeutet also nicht, dass wir nicht leiden. Jesus ist das beste Beispiel dafür, was es bedeutet, selbst Immanuel zu sein. Durch wie viel Schmerz und Leid ist er gegangen in seinem Leben? Und so viele haben zu ihm damals gesagt, es ist ein Zeichen dafür, dass du so viel leidest, dass Gott nicht mit dir ist. Und Jesus wusste, nee, das ist nicht wahr. Gott ist mit mir, obwohl ich so viel erlebe und durchleide. Also Immanuel, Gott mit uns, er schenkt uns seine Gegenwart. Inmitten von Chaos, inmitten auch von großen Herausforderungen. Und jetzt ist die Frage, wenn es nicht bedeutet, dass dadurch unsere Herausforderungen sofort gelöst sind, was ist dann eigentlich das Geschenk an seiner Gegenwart? Was bringt uns das, oder? Wenn wir jetzt sagen, Gottes Name ist Immanuel, was bringt uns das zu wissen? Gott ist ein Gott, der mit uns ist. Ich glaube, es macht den größten Unterschied der Weltgeschichte. Es macht den allergrößten Unterschied zu wissen, da ist jemand da, selbst wenn die Probleme nicht gelöst sind. Hast du das schon erlebt? Ich habe das schon in so vielen Situationen erlebt. Eine Sache, ich weiß nicht warum, aber es kam mir so in den Sinn. Ich war nach dem Abi bei der Bundeswehr in Füssen bei den Gebirgsjägern und da gab es eine Situation, ich war im Skizug in so einer Sporteinheit und wir waren auf einem relativ komplizierten, längerfristigen Einsatz bzw. Vorbereitung für ein Turnier in Frankreich, in Alpe d'Huez im Winter. Kennen manche von der Tour de France, wir sind da nicht Fahrrad gefahren, sondern Ski. Und wir waren also dort in dieser französischen Kaserne, alles neu, alles ungewohnt, ich kannte mich überhaupt nicht aus. Und jetzt war klar, am nächsten Morgen wollen wir da raus mit unseren alten Bundeswehr-Skiern und der schlechten Ausrüstung und dann Felle unten dran machen und dann trainieren, also irgendwelche Berge da in Frankreich rumlaufen in den Alpen. Ich war sehr höhenkrank und es war saukalt und ich hatte auch überhaupt keine Lust. Und wir zogen dann also los an diesem Tag raus in den Schnee, in die Kälte. Wir waren eine Gruppe von vielleicht 5 oder 6 Soldaten und dann unsere Vorgesetzten. Und ich weiß noch, es gab diesen Moment, es war alles total chaotisch und ich hatte Angst und ich hatte auch einfach Sorge, das nicht zu schaffen, körperlich. Reicht die Kondition, auch Orientierungsverlust, wo sind wir überhaupt, wo muss ich hin, wie kommen wir wieder zurück? Und das Einzige, was mir geholfen hat, ist immer wieder dran zu denken, mein Hauptmann, so war der Vorgesetzte, mein Hauptmann, der ist mit mir. Und das hat schon gereicht, mich zu entspannen, immer wieder kurz zu gucken, wo ist der Hauptmann? Orientierung zu kriegen, nur dadurch, dass er da war, habe ich inmitten von dieser relativ herausfordernden Situation Friede erlebt. Hast du das schon mal erlebt? Einfach nur dadurch, dass jemand da ist, dass sich was bei dir verändert hat. Obwohl sich dein Problem gar nicht gelöst hat. Vielleicht in der Krankheit, dass jemand an deinem Bett saß, am Telefon war. Vielleicht bei einem Streit, dass jemand deine Hand gehalten hat und dich begleitet hat, obwohl er den Streit gar nicht verändern konnte. Ist es nicht was Abgefahrenes, dass das voll den Unterschied macht, ob jemand bei uns ist in einer Situation der Angst, der Sorge, der Herausforderung oder ob wir alleine sind? Ich bin fest davon überzeugt, dass Immanuel ganz viel für uns macht, wenn wir uns bewusst machen, wie Gott uns geschaffen hat, dass wir das oft überhaupt nicht brauchen, dass unser Problem gelöst wird, um uns gut zu fühlen. Natürlich wünschen wir uns das, aber der große Unterschied ist ganz oft schon vorher da, wenn wir wissen, die entscheidende Person ist mit uns. Es ist wie so ein Geheimnis in das, wie wir Menschen funktionieren. Wir denken immer, uns geht's gut, wenn das Problem gelöst ist. Was wir aber dann oft überraschenderweise erfahren ist, uns geht's gut, wenn jemand an unserer Seite ist. Und plötzlich können wir Sachen tragen, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. Es gibt so viele Dinge, da müssen wir alleine durch. Aber Gott hat es irgendwie so eingerichtet, dass wir Trost und Ermutigung erfahren dadurch, dass jemand mit uns ist. Ich hatte vorgestern ein Traugespräch mit einem Brautpaar und haben wir so drüber geredet, wie die sich kennengelernt haben. Und dann haben sie erzählt, ja, die wurde dann schwanger, sie. Und ich habe gefragt, wann war denn das ungefähr? Und dann meinte sie, ja, das war so 2019. Dann dachte ich schon, oh, das heißt, das war so die Corona-Zeit dann, als das Kind auf die Welt kam, oder? Und meinte sie, ja. Das war aber heftig. Und dann hat sie gesagt, ja, wir sind dann extra hier, es war dann im August 2020, da gab es so eine kurze Phase, wo es ein bisschen besser war. Und sie meinte, sie sind dann extra hier nach Ruhet gekommen in das Krankenhaus. Obwohl das ein Riesenaufwand war, das alles zu organisieren, aus genau einem Grund. Weil man hier in Ruhet die Möglichkeit hatte, dass der Mann mitkommt. Jetzt will ich euch mal fragen, welche von euch Frauen, wer hat von euch schon ein Kind auf die Welt gebracht? Mal kurz. Einige. Hat es eure Schmerzen extrem vermindert, dass dann jemand neben euch saß? Hat es nicht mehr wehgetan, weil jemand bei euch war? Okay. Hat es euch... trotzdem das Gefühl gegeben, dass ihr alles dafür geben würdet, dass jetzt jemand neben euch ist und ihr nicht alleine dadurch müsst? Komisch, oder? Ihr habt krasse Schmerzen gehabt. Aber die Gegenwart eures Partners in dem Moment, wenn der da war oder vielleicht von jemand anderem, von der Mutter oder wer auch immer, hat einen riesen Unterschied gemacht. Ich finde das irgendwie ein Geheimnis des Lebens, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir ganz oft das Mitsein von jemandem brauchen und dann können wir plötzlich durch Sachen durchgehen, die so schmerzhaft sind, wo wir überhaupt nicht möglich gehalten hätten, dass das überhaupt machbar ist, wie zum Beispiel eine Geburt. Gott mit uns, Immanuel. Ich hoffe, dass ihr das nicht nur mit Menschen erlebt habt, was das für ein Unterschied ist, zu wissen, dass Gott da ist, sondern auch schon mit Gott. Einfach nur zu wissen, Gott ist jetzt da und dein Problem hat sich aber noch überhaupt nicht gelöst. Das geht vom Kleinen bis ins Große. Gott ist da jetzt in diesem Moment. Ich habe überlegt, wo habe ich das mal so erlebt, dass das so existenziell war wie bei Ahas. Diese Gegenwart Gottes, die einem plötzlich Frieden schenkt und alles verändert. Und dann ist mir eine Situation gekommen, meine Eltern sind auch da, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, vielleicht sollte ich das jetzt nicht hier erzählen, aber ich habe es aufgeschrieben. Ich wäre mal fast ertrunken, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Und zwar gab es eine Situation in Peru, wo wir einige Zeit gelebt haben, bin ich jeden Tag surfen gegangen. Und es gab einen Tag, wo die Wellen sehr, sehr hoch waren und ich war noch relativ neu in diesem ganzen Business und habe mich gewundert, da ist ja gar niemand draußen heute. Eigentlich cool, weil es bedeutet, dass man fast alle Wellen für sich haben kann. Und dann bin ich da rausgepaddelt und war wirklich einer der Einzigen da draußen in Lima auf dem Meer. Und die Wellen waren schon so, ja, knackig. Und das Problem war, dass an der Bucht kein schöner Sandstrand war, sondern riesengroße Steinbrocken. Und dann gab es eine Situation, wo ich die erste Welle gekriegt habe und gesurft bin. Und wer das schon mal erlebt hat, es ist wirklich wahrscheinlich nach einer Geburt das geilste Gefühl der Welt. Also ich hatte noch keine Geburt, aber ein Kind zu kriegen. Aber da runterzufahren auf diesem grünen Koloss, blau-grün hinter dir und für den Moment hat man einen Einblick in das, was dann das Paradies sein wird. Für mich zumindest. Also gesurft, erste Welle, ist oft schlecht, weil man dann mehr Mut kriegt. Und so dachte ich bei der zweiten Welle, die erste hat super geklappt, die nehme ich auch, habe die genommen. Mich hat es richtig reingehauen. Und dann lag ich in der Weißwasserzone, in dieser Brechzone, wo die ganzen Wellen immer brechen. Und ich wurde immer weiter an Land gespült. Und das war so heftig und intensiv und ich war ganz allein. Und irgendwann ist das Problem, also du kommst nur raus, ich konnte nicht Richtung Land, wenn ich Richtung Land gegangen wäre, dann wäre ich da zerdrückt worden an den Felsen. Ich musste sozusagen durch die Wellen durchtauchen mit dem Surfbrett und rauspaddeln. Und dann habe ich gepaddelt und ich kam nicht vorwärts. Und irgendwann wird die Kraft weniger und dann gehen 3 Minuten ins Land, 4 Minuten ins Land, 5 Minuten ins Land. Und ich weiß noch ganz genau, es gab einen Moment, wo ich dachte, ich pack's nicht. Ich komme einfach jetzt da nicht durch diese Wellen und entweder ich werde jetzt hier einfach unter Wasser gehalten durch diese Wassermassen und sterbe da oder ich werde an Land gedrückt. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment dachte, ja, ist doof, aber Gott ist mit mir. Und dieses Gott ist mit mir in diesem Moment mich komplett verändert. Es hat die Wellen nicht kleiner gemacht, aber es hat mir Kraft gegeben. Es hat mir, ich weiß es nicht, das werde ich irgendwann Gott fragen, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich hatte das Gefühl, ich hatte genug Kraft, um es noch einmal zu probieren. Und ich habe es probiert und stellt euch vor, ich habe es geschafft, ich bin nämlich heute hier. Und es wurde für mich wie so zu einem Beispiel, eine Metapher, ein Bild dafür, was es mit uns macht, wenn wir in unseren Herzen glauben, dass Gott mit uns ist. Wisst ihr, was dann kommt? Kraft. Die Welle ist nicht weg, der Sturm ist nicht weg, aber dein Herz verändert sich. Da ist wieder Kraft. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich dir an diesem Morgen, dass die Predigt dich vielleicht daran erinnert, dir vor Augen zu halten, Gott ist mit dir in deiner Situation. Gott ist mit dir, wenn es um deine Kinder geht. Gott ist mit dir, wenn es um deine Geldfragen geht. Gott ist mit dir, wenn es um deine Verwandten geht. Gott ist mit dir, wenn es um deine Gesundheit geht. Gott ist mit dir, wenn du dich fragst, wie wird das mit meiner Partnerschaft? Gott ist mit dir, wenn du dich total überwältigt fühlst von all den To-Dos auf deiner Liste und du kriegst irgendwie gar nicht alles hin. Gott ist mit dir. Und ich möchte mit euch ein kleines Experiment jetzt zum Schluss machen. Wenn ihr wollt, steht doch einmal kurz mit mir gemeinsam auf. Und wenn ihr wollt, schließt eure Augen, denn ich möchte einfach nur euch vor Augen führen, wie unsere Herzen darauf reagieren, wenn wir wieder vertrauen, dass Gott mit uns ist in diesem Moment, obwohl sich noch nichts gelöst hat. Ich lade euch einfach ein, dass du jetzt die Situation, die dich gerade stresst, die dir Angst macht, wo du bebst wie so ein Baum im Wind, dass du diese Situation jetzt anschaust und dass du dir dann klar und bewusst machst, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir da drin. Gott ist da. Merkst du, dass das was macht mit deinem Herz, das zu spüren? Dass da Ruhe kommt und Frieden? Wenn es noch nicht da ist, dann mach es dir noch bewusster. Gott ist da. Du kannst ihm vertrauen. Gott bittet dich um dein Vertrauen für diese Situation, wo du so Angst hast, wo du so sorgenvoll bist, wo du gestresst bist. Im Großen oder im Kleinen, Gott bittet dich heute Morgen, vertrau mir, ich liebe dich. Du bist mein Kind, ich lasse dich nicht allein, ich bin bei dir. Vertrau mir, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich bin Immanuel. Vater, und so danke ich dir, dass du ein Gott mit uns bist und dass diese Wahrheit alles verändert. Dass wir durchs Leben gehen können mit Frieden, mit Friede und mit Kraft, auch wenn wir leiden, sogar mitten im Leiden, weil wir wissen, dass du uns nicht alleine lässt. Und so bitte ich dich, dass du das verankerst in unseren Herzen, dass jede und jeder, der jetzt gerade an irgendeiner Stelle voller Sorge ist, über das, was heute noch kommt, was diese Woche ansteht, was gerade wie so ein Berg ist, wie so ein Sturm, vielleicht auch wie eine Invasion, dass jemand da Bedrohliches plant, dass du jetzt das Wort der Wahrheit reinsprichst in unsere Herzen. Mein Kind, ich bin Emmanuel, ich bin bei dir und ich liebe dich.